Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm. Erstmals heute ist sein ZDF-Magazin Royal zu sehen. Matthias Dell wird gleich berichten, was vom alten Neo-Magazin Royal übrig geblieben ist. Dann gibt es eine neue Intendantin. Jetzt noch nicht, aber ab 2023 wird Iris Laufenberg als erste Frau die Geschicke am Deutschen Theater leiten. Und dann natürlich das alles bestimmende Thema in diesen Tagen. Freitagabend haben wir Tag 3 nach den Wahlen in den USA. Noch immer kein Sieger, keine 100-prozentige Gewissheit. Freitagabend haben wir Tag 3 nach den Wahlen in den USA. Noch immer kein Sieger, keine 100-prozentige Gewissheit, aber eine sich verstärkende Tendenz. Markus Pindur aus Washington, wie sehen die Zahlen, die Verteilungen denn aktuell aus?
Die Tendenz ist klar erkennbar. Die geht in Richtung Joe Biden. Aber nach jetzigem Stand kommt Biden auf 253 der 270 Wahlleute, die er für einen Sieg braucht. Wenn man Arizona hinzurechnet, einige Medien haben ihn dort bereits zum Sieger gekürt, dann wären es 264. Aber auch das reicht noch nicht. Er bräuchte also noch einen weiteren Bundesstaat. Und da könnte es sein, dass das Pennsylvania ist. Da ist er 10.000 Stimmen vor Trump. Nevada 20.000 Stimmen vor Trump. Und Georgia ist sehr, sehr knapp. Da sind es unter 2.000 Stimmen nach jetzigem Auszählungsstand, die beiden vor Trump liegt. Also da hat der Gouverneur auch schon eine Nachzählung angekündigt. Das ist also alles noch nicht richtig in finalen Tüchern sozusagen.
Aber Joe Biden hat eine Rede angekündigt. Wird das die Siegerrede sein oder was erwarten Sie?
Ich denke, er wird diesen Pflock einschlagen und er wird sagen, nachdem sich ja Trump auch schon vor 2 Tagen zum Sieger gekürt hat, er wird sagen, wir warten noch ab, aber wir sind auf dem besten Weg. Und ich glaube nicht, dass er ganz frank und frei behaupten wird, er sei der Sieger der Wahl, denn er hat immer Wert darauf gelegt, dass jede Stimme ausgezählt werden muss. Aber er wird wie ein Sieger auftreten, denke ich mal. Kamala Harris ist auch dabei. Und er muss auch diesen Flock einschlagen einfach, weil jetzt ja natürlich auch diese Klageflut der Republikaner droht gegen die Wahlergebnisse und gegen die Wahlumstände und die Auszählungsfristen. Da will er politisch einfach schon mal, glaube ich, an die Öffentlichkeit treten und diesen Flock einschlagen, indem er sagt, wir sind diejenigen, die auf der Siegerstraße sind.
Auf der Siegerstraße kann man sagen, die große Frage ist natürlich, ob Trump dann irgendwann auch seine Niederlage in den nächsten Stunden oder nach dieser Rede eingestehen wird. Davon ist nicht auszugehen, oder?
Davon ist überhaupt nicht auszugehen. Das wird Trump nicht machen. Die Größe hat er nicht. Und er hat auch schon völlig erkennen lassen, dass er weiter vor den Gerichten seinen Sieg einklagen wird. Er hat immer gesagt, wenn er die Wahl verliert, dann könne das nur mit unrechten Dingen zugehen. Und sein Sohn hat sich schon geäußert dahingehend in einem Tweet, er verlange jetzt den totalen Krieg um die Wahl seines Vaters Trump. Also da ist mit einer Konzessionsrede, ein Eingeständnis einer Niederlage nicht zu rechnen.
Aber wann wird denn der Sieger nun wirklich definitiv feststehen?
Nun, jetzt wird erstmal noch ausgezählt und in Pennsylvania sind das noch 100.000 Stimmen und das wird noch eine ganze Weile dauern. Und in Georgia wurde auch schon gesagt, am Wochenende wird es soweit sein. Wann am Wochenende, das wissen wir aber auch nicht. Wir werden uns bis zum endgültigen Ergebnis tatsächlich noch gedulden müssen. Und dann ist auch die Frage, mit welchen Klagen wird das Trump-Team erfolgreich sein? Bislang, muss man sagen, sind diese Klagen meist abgewiesen worden.
Aktuelle Informationen aus Washington waren es von Markus Pindur. Und in der Leitung ist Albrecht von Lucke, Herausgeber der Blätter für deutsche internationale Politik, Jurist und Politikwissenschaftler. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Für Sie war Danke. Das ja heute Nachmittag schon ein hochemotionaler Tag, ne? Aber jetzt haben wir trotzdem noch nicht das Ergebnis.
Nein, das war es in der Tat. Es ist vor allem ein hochemotionaler, aber historischer Tag, vor allem seit dem 3. November selbst. Ich würde es mal so beschreiben, die demokratische Welt hat in den Abgrund geschaut. Ich würde sagen, wir können ein Stück weit Entwarnung geben. Wie zu vernehmen war, ist ja bereits der Luftraum über dem Wohnort von Joe Biden wohl gesperrt. Das ist immer das Zeichen, dass auch die Regierung davon ausgeht, dass dort der nächste Präsident lebt. Aber was wir erlebt haben in den historischen Dimensionen, eine absolute Kampfansage, und Markus Pindo hat es ja nochmal verschärft, die Ausrufung des totalen Krieges, der ja nicht beendet ist, also der Kampf mit allen Mitteln gegen die Demokratie, der hier von Donald Trump ausgeführt wird, das ist von einer derartigen historischen Dimension, wie es eine westliche Demokratie und dann noch die dieser historischen Dimension, wie die der Vereinigten Staaten, die wichtigste Demokratie der Welt, bisher in dieser Art nicht erlebt hat. Und dass das offensichtlich dieser Kelch dann vielleicht doch an Amerika und damit auch an der Welt vorübergeht, das ist, ich möchte fast sagen, ein historischer Glücksfall.
Ja, wenn man sich erinnert an die Antrittsrede Trumps vor 4 Jahren, wie düster, wie spaltend das damals schon klang. Trump ist sich da ja irgendwie treu geblieben und man konnte damals ja schon ahnen, wie sich die Sache entwickeln würde. Also würden Sie sagen, er hat sich da selbst übertroffen?
Ja, Sie sagen das Richtige. Er ist sich, man muss es so hart formulieren, treu geblieben. Ich erinnere mich absolut an diese Rede. Es war ein ungeheures Schauspiel deshalb, weil es gewissermaßen der Inbegriff der Ansprache eines reinen Populisten war. Er hat ja, erinnern wir uns damals, hinter sich sämtliche Parlamentarier, übrigens interessanterweise über Senatoren, Kongressabgeordnete, er hat eine Ansprache gehalten, bei der er sagte, nur an das Volk, an die vor ihm stehende Masse gerichtet. Wer hinter mir steht, ist mir ganz egal. Er meinte übrigens die Republikaner, die ihm gerade noch zum Teil contre-coeur wider Willen auf den Schild gestellt hatten. Ganz egal, ich spreche nur für euch. Das war die ganz klare Ansage. Die Ironie besteht nur darin, dieser Populismus, der ja eigentlich immer der Meinung war, er spreche für das Volk, ist am Ende seiner Amtszeit, und ich gehe doch davon aus, dass der 3. November das sein wird, am Schluss ein Stück weit konterkariert worden, weil er letztlich mit der Absage an die demokratische Wahl auch aufgehört hat, eigentlich das Volk zu verkörpern. Das ist eigentlich der größte Betrug an der eigenen Bevölkerung, am eigenen Volk, gegen den fast heiligen Ausspruch von Abraham Lincoln, die Demokratie, der Regent, die Regierung ist die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Und indem Donald Trump explizit sagte, die Stimmen sind es gar nicht mehr wert, ausgezählt zu werden, hat er gewissermaßen auch den Anspruch, der wirkliche Vertreter dieses Volkes zu sein, verloren. Also damit ist die Ironie deutlich geworden. Am Anfang reiner Populist, Sprecher des Volkes und am Schluss, und ich glaube, das bricht ihm dann auch das Genick, hat er deutlich gemacht, es geht ihm nur um sich. Es geht ihm in keinster Weise um die Mehrheit in diesem Lande. Er wäre sogar bereit, eine Tyrannei der Minderheit durchzusetzen. Und er ist es weiterhin. Das ist die klare Ansage. Und er wird jetzt alle Mittel in die Wege setzen, um den Kampf mit den Mitteln des Rechts, durch reine Instrumentalisierung des Rechts, das muss man auch dazu sagen, jetzt gegen diese klare demokratische Aussage, und ich gehe davon aus, dass es der Sieg von Joe Biden ist, er wird jetzt mit allen Mitteln dagegen angehen.
Aber wenn man sich noch mal anschaut, wie knapp diese Wahl verläuft, für wen sie jetzt auch immer ausgeht, also mehr oder weniger 50-50, hat ja Donald Trump immer noch fast die Hälfte dieses Volks hinter sich.
Ja, und das ist in der Tat das vielleicht eigentlich Erschreckende. Ich sprach ja davon, ein Stück weit standen wir am Abgrund. Also die Tatsache, und erinnern wir uns an die Sorgen, die wir uns machten um Joe Biden, und wir haben ja jetzt in den letzten Tagen wieder Äußerungen auch erlebt, in denen nicht ganz klar war, ob er auf der Höhe der geistigen Verfassung war. Also die Sorge, dass er auch in den Duellen noch viel stärker würde Schiffbruch erleiden, den er dann tatsächlich nicht erlitten hat. Er hat sich solide geschlagen. All das war ja im Raum des Möglichen. Und wenn wir jetzt erleben, wie knapp es trotzdem ausgegangen ist, dann muss man erkennen, und das ist das eigentliche Drama, in welchem Maße trotz der 4 Jahre und trotz des Wissens der Amerikaner um das, was Donald Trump gemacht hat, in vielen Fällen, ja, es wurden ja 20.000 Lügen gezählt von der New York Times, das ist alles offensichtlich unerheblich, wenn ein solcher Volkstribun mit allen Mitteln, die er in die Wege gesetzt hat, mit einer völlig neuen Propagandastrategie, eine Twitter-Öffentlichkeit zu schaffen, gegen die Fake News, gegen die Mainstream-Medien, seine ständige Verachtung, Verächtlichmachung der Volksverräter, so hat er die Medien bezeichnet, Verächtlichmachung aller mediären Gewalten, Gerichte etc., das zeigt dann doch, dass die Gefahr, dass aus der Demokratie der Putsch gegen die Demokratie vonstatten gehen kann, das ist hier deutlich geworden. Und Sie sagen es zu Recht, das Ergebnis ist noch immer sehr knapp, wenn ich auch glaube und inständig hoffe, dass Joe Biden am Ende die Nase vorn haben wird. Mhm.
Vielleicht an der Stelle noch mal ein kurzes Wort zu den Medien, die da ja in den vergangenen Tagen auch interessant sich verhalten haben, die Übertragung abgebrochen haben, als Trump vom angeblichen Wahlbetrug sprach. Das ist ja eine richtig harte Maßnahme, ne?
Naja, natürlich. Die Medien haben sich, und das ist hoch bemerkenswert, man muss allerdings auch dazu sagen, es waren ja keineswegs alle Medien. Am Schluss übrigens auch das bemerkenswert, selbst Fox News, und das ist hochinteressant, die ja eigentlich fast sklavisch treu ihm ergeben waren, haben in dem Augenblick, als Trump von dem besagten Betrug gesprochen hat, auch davon gesprochen hat, dass er letztlich die Stimmen nicht anerkennt, da fand eine Absatzbewegung statt. Die anderen haben sehr viel deutlicher interveniert. Man sieht also darin, die Demokratie funktioniert zum Teil, will ich deutlich sagen, durchaus, und zwar durchaus konsequent. Sie funktioniert, und ich glaube, sie wird auch auf der rechtlichen, auf der juristischen Seite funktionieren. Sie funktioniert dann doch in der Öffentlichkeit, in der Gegenöffentlichkeit. Aber bei einer Sache darf man sich, glaube ich, auch keine Illusionen machen. Hätte Donald Trump diese Wahl letztlich doch gewonnen oder käme er noch zu dieser Mehrheit, was momentan meines Erachtens nicht absehbar ist, dann habe ich allergrößte Zweifel, ob diejenigen, die sich ein Stück weit echauffiert haben, also gerade auch bei den Republikanern, die ja zum Teil auch diese Aussage des Betruges und der Nicht-Anerkennung der Wahl, ob sie nicht dann doch zum Sieger übergelaufen wären. Und das ist übrigens auch eine Dimension von internationaler Qualität, denn es ist ja so, die Ausstrahlung dieser Wahl, wenn es ein Wahlsieg Donald Trumps gewesen wäre, hätte die Populisten in Europa, aber auch in Deutschland, wo die Zurückhaltung seitens der AfD erst in dem Augenblick kam, als man die Niederlage sah, die hätte die Populisten ungemein gestärkt. Insofern ist die Tatsache, dass er jetzt wohl doch verliert, eine ungemeine Stärkung einer Demokratie in einer hochfragilen Situation. Wir können uns da gar keine Illusionen machen. Die Demokratie bleibt global hoch angreifbar. Und insofern kann man nur die Lehre daraus ziehen, dass ein solcher Volkstribun einen solchen Erfolg fast ein zweites Mal erzielen kann, zeigt, wie sehr wir die Demokratie in den nächsten 4 Jahren werden stärken müssen.
Aber Herr von Lucke, wen bekommen die Amerikaner denn jetzt wahrscheinlich mit Joe Biden?
Na, sie bekommen zumindest einen, und das finde ich das Interessante, der genau, das ist ja eine große Leistung, bei all dem, was wir an Schwächen sehen, die will ich gar nicht wegreden, vor allem wird er auch politisch sehr geschwächt sein, dass der Senat in republikanischer Hand bleibt, ist eine ungeheure Hypothek. Also seine Möglichkeiten, eine entschiedene Politik zu machen, sind sehr reduziert. Aber man muss den Demokraten das große Kompliment machen, dass sie ihrem Namen, Demokraten zu sein, tatsächlich gerecht geworden sind. Denn die ganze Zurückhaltung, die Joe Biden an den Tag gelegt hat, nicht darauf einzugehen, den Wahlsieg frühzeitig zu reklamieren, sondern zu sagen, wir müssen bis zur Auszählung aller Stimmen warten. Das ist das demokratische Gebot. Das ist in einer solchen Situation, einer Attacke eines reinen Populisten, natürlich schon ein großer Wert an sich. Und man fühlt sich, ich muss es an der Stelle einmal sagen, weil der totale Krieg, man muss sich diese Dimension noch einmal bewusst machen, das ist das Goebbels-Wort, der totale Krieg. Man fühlt sich in dem Augenblick tatsächlich an die Sportpalastrede erinnert, in der Goebbels später dann verschriftlicht sagte, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Donald Trump hat diese Attacke, und er führt sie übrigens weiter, er hat sie getätigt, und dagegen demokratisch zu sein, das ist jedenfalls im Akt der Wahl ein ungeheures Privileg beziehungsweise eine ungeheure Stärke. Und man kann nur hoffen, dass Joe Biden jetzt in den nächsten Jahren, so er denn wirklich Präsident wird, dann die Stärke hat, auch dieses Land wieder zusammenzubringen. Da habe ich allerdings leider allergrößte Zweifel, denn Trump wird weiterhin seine Leute hinter sich versammeln. Er wird versuchen, eine regelrechte Dolchstoßlegende aufzubauen. Ich bin durch Betrug von der Macht entfernt worden. Es wird also weiter auf absehbare Zeit ein hochzerrissenes Land bleiben.
Albrecht von Lucke hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gestern hat erst der Berliner Kultursenator Klaus Lederer bekannt gegeben, dass Oliver Rehse noch 5 weitere Jahre das Berliner Ensemble leiten darf. Heute dann die Nachricht vom Deutschen Theater. Dort übernimmt Iris Laufenberg ab der Saison 2023/24 die Intendanz. Laufenberg, in Berlin bekannt, weil sie 10 Jahre lang das Theatertreffen geleitet hat, ist momentan noch am Schauspielhaus Graz engagiert. Am Deutschen Theater wird sie die erste Frau sein, die das Traditionshaus leitet. Vor der Sendung habe ich kurz mit Iris Laufenberg telefoniert können und ihr erstmal gratuliert.
Ja, vielen Dank.
Freuen Sie sich?
Ja, riesig, sehr.
Worauf freuen Sie sich denn am Deutschen Theater, Frau Laufenberg?
Und ich freue mich natürlich, sozusagen nach Hause zurückzukommen. Und das deutsche Theater hat mich immer inspiriert oder anders ausgesprochen. Es gibt viel, was das Theater ausmacht, was ich auch in meiner Arbeit verfolge und verfolgt habe. Zum einen ist natürlich die Gegenwartsdramatik für mich ein Steckenpferd immer gewesen, aber auch natürlich eine Förderung jetzt in dem Fall von jüngeren Regie, auch Frauen, also einigen Frauen. Das setzt sich irgendwie alles gerade so zusammen.
Jetzt kommt so ein Satz, den viele Frauen gar nicht gerne hören. Sie sind die erste Intendantin am Deutschen Theater, Frau Laufenberg.
Ja, aber das ist trotzdem wichtig zu erwähnen. Ich habe hier so aus der Zeit eine schöne Karte liegen. Da sind, weiß ich nicht, 40 Intendanten in Städten, die größer sind. Da gibt es genau 4 Frauen. Und ich denke, das muss man sich doch auch bewusst machen. Also wenn man es sich nicht bewusst macht, dann passiert es einfach immer wieder, dass Frauen überhaupt nicht in diese Position kommen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass es erwähnt wird.
Jetzt hat das Deutsche Theater ja auch eine lange Tradition, eines der besten Ensembles im Land. Fragt man sich natürlich, wie kann man ein solches Haus verändern? Wie sehr darf man es überhaupt verändern? Ist da alles erlaubt?
Nein, ich glaube, dass jeder, der das Deutsche Theater leitet, weiß wohl um die Tradition dieses Hauses. Und ich denke aber natürlich trotzdem, dass Veränderung muss immer sein, weil wir sind ja zeitgenössischer als nur irgendwas, das Theater. Und ich denke, es kann nicht alles beim Alten bleiben, es muss auch Veränderung geben, aber es gilt natürlich trotzdem zu analysieren, was macht das Deutsche Theater denn so besonders. Und da gehört natürlich auch das Ensemble dazu, gar keine Frage.
Das Theater der Gegenwart, das Theater der Zukunft, was gehört da dazu für Sie unbedingt?
Das führt mir jetzt ein bisschen zu weit schon ins Konkrete. Ich glaube, man kann an der Arbeit, die ich jetzt wirklich über Jahrzehnte auch mache, ganz gut ablesen, wo es hingeht. Also ich habe es ja eben schon erwähnt, ob das die internationale Kooperationen sind, das ist ganz wichtig. Im Moment sitzen wir natürlich durch die Pandemie, müssen wir erstmal sagen, was ist denn jetzt im Moment das Wichtigste? Und ich bin eben der Meinung, dass das Theater im Moment, es wird mir immer wichtiger, ich wusste das gar nicht, weil es eben doch wesentlich mehr ist als Körper, ne? Also dass man reflektieren muss, dass man den Geist mitnimmt, die Psyche und gerade jetzt ist es wichtiger denn je. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn die Zahlen hoch sind, spielen wir nicht. Aber wenn es wieder möglich ist, ist das Wichtigste, was fehlt den Menschen, wenn man zu Hause nur sitzt und screamt. Das ist Wahnsinn.
Iris Laufenberg, ab der Saison 2023/24 Intendantin des Deutschen Theaters in Berlin, folgt damit auf Ulrich Kuhn, der extra noch ein Jahr länger bleibt als geplant, um für genügend Planungszeit und einen reibungslosen Übergang zu sorgen. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt kommentiert die Personalie.
Ja, es ist eine Frau und das ist gut so. Immer noch werden rund 8 von 10 staatlichen Bühnen in Deutschland von Männern geleitet. Höchste Zeit, dass sich hier strukturell etwas ändert und gleiche Karrierechancen gelten. Aber ist Iris Laufenberg auch die richtige Frau? Die Nachricht, dass sie nach 12 Jahren in die Hauptstadt zurückkehren und hier eines der wichtigsten, traditionsreichsten, höchst subventionierten Häuser übernehmen wird, ist keine, die die Korken knallen lässt. Laufenberg ist keine strahlende Künstlerpersönlichkeit, keine Intendantin, die mit eigenen Regiearbeiten ästhetische Akzente setzt oder vor innovativen Ideen sprüht. Das Berliner Theatertreffen hat sie kompetent und zurückhaltend geleitet als Organisatorin, der bewusst war, dass dieses sehr spezielle Festival eben nicht von der Leiterin kuratiert wird, sondern von einer Jury aus Theaterkritikerinnen. Schon in Berlin, aber auch in Bern und vor allem in Graz hat sie sich stark gemacht für neue Dramatik. Das passt zum Profil des DT als Uraufführungshaus, heute unter Ulrich Kuhn, der hier seine Autorentheatertage etabliert hat, inzwischen in Kooperation mit, genau, Iris Laufenberg und dem Grazer Schauspielhaus. Laufenberg ist also bestens vernetzt und ihre Berufung ein gutes Zeichen für die Gegenwartsdramatik. Auch die Förderung junger Regisseure und vor allem Regisseurinnen liegt der gebürtigen Kölnerin am Herzen. In Graz arbeitet sie mit Nachwüchslern wie Jan-Christoph Gockel, Claudia Bossart oder Mina Salepur. Viele Namen finden sich immer wieder auf ihrem Spielplan. Das beweist Loyalität, auch wenn mal eine Arbeit schief geht. Lederers Entscheidung ist eine zugunsten von Kontinuität, Planbarkeit und Kooperation. Nicht verwunderlich nach dem Desaster, das sein Vorgänger Tim Renner verursachte, als er den internationalen Kulturmanager Chris Derkon an die Volksbühne berief. Gut, wenn eine Intendantin nicht auf den schnellen Erfolg und den neuesten Trend setzt und sich selbst nicht wichtiger nimmt als die Kunst. Und auch das Deutsche Theater steht ja nicht für ästhetische Innovation oder performative Experimente. Dafür gibt es in Berlin andere Spielstätten. Es steht für gepflegtes Schauspielertheater, für großes und neues Drama. Doch auch hier sind strukturelle Veränderungen überfällig, vor allem was das fast ausschließlich weiße Ensemble betrifft, das die vielfältige Gesellschaft längst nicht mehr repräsentiert. Ob Iris Laufenberg das Haus nicht nur solide verwalten wird, sondern auch sein künstlerisches Profil schärfen kann und kreative Lösungen für eine krisengeschüttelte Theaterwelt mitbringt, das ist durchaus die Frage. Antworten gibt es ab 2023.
Barbara Behrendt mit einem Kommentar zur Besetzung der Intendantenstelle am Deutschen Theater. Iris Laufenberg übernimmt den Posten ab Herbst 2023.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Mit einem offenen Brief haben sich 23 Berliner Bühnen und Veranstaltungsorte an den regierenden Bürgermeister Michael Müller gewandt. Darin fordern sie die schnellstmögliche Wiedereröffnung ihrer Häuser. Angesichts von Corona bestehe zwar die Notwendigkeit für ein schnelles und konsequentes Handeln, jedoch biete es mehr Chancen als Risiken, die Bühnen in den kommenden Monaten wieder bespielen zu können, heißt es in dem Schreiben. Als Unterzeichner werden unter anderem das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und die Staatsoper Unter den Linden aufgelistet. Unterdessen hat die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken an die Kulturbranche appelliert, die Einschränkungen in der Corona-Krise mitzutragen. Die Kultur müsse aufpassen, dass sie nicht immer eine Extrawurst brate, sagte die parteilose Politikerin im Kulturausschuss des Düsseldorfer Landtags. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing. Die Stimme von Ken Hensley. Musikfans, die in den 70er Jahren groß geworden sind, bleibt sie wohl für immer im Ohr. Hensley war treibende Kraft der britischen Rockband Uriah Heep mit ihrem wohl größten Hit Lady in Black. Bis 1980 hatte Hensley bei Uriah Heep gespielt. Im Alter von 75 Jahren ist er nun gestorben. Bereits am Mittwoch sei er nach kurzer Krankheit eingeschlafen, teilte sein Management mit. Mit einem überdimensionalen Schriftzug soll ab Mitte 2021 an das einzige Konzentrationslager in Berlin erinnert werden. Es stand auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Dort wurde das frühere Columbia-Haus zwischen 1934 und 1936 von der SS zum KZ Columbia umfunktioniert. Insgesamt waren dort etwa 8000 Männer inhaftiert. Der nun geplante Schriftzug des Berliner Architekten Marin Bennis lautet »Nicht mehr zu sehen«. Er ist 42 Meter lang und soll auf einer ansteigenden Böschung installiert werden. Bisher sei die Bedeutung dieses Ortes nicht deutlich geworden, sagte Andrea Riedle, Direktorin der Berliner Stiftung »Topographie des Terrors«. Der israelische Lyriker Nathan Sach ist tot. Wie Medien in Israel und ein Krankenhaus bei Tel Aviv bestätigen, starb er im Alter von 89 Jahren. Kulturminister Hilly Tropper nannte Sach einen der wichtigsten Lyriker des Landes. Auch der israelische Präsident Rivlin würdigte den Künstler. Nach Angaben des Surkamp Verlags übersetzte Sach auch Werke von Bertolt Brecht und Max Frisch. Er wurde in Berlin geboren, Mitte der 30er Jahre emigrierte seine Familie nach Israel.
Herzlich willkommen zum ZDF-Magazin Royal, live aus der Friedrich-Merz-Arena in Philadelphia County in Pennsylvania. Da sind wir.
Ja, Jan Böhmermann, da ist er wieder. Und zwar nach fast einem Jahr Pause im ZDF-Hauptprogramm. Zu sehen war seine neue Show, das ZDF-Magazin Royal, schon ab 23 Uhr. Und in der Mediathek kann man es jetzt auch sehen. Und auf dem Messenger-Dienst Telegram, da war es auch schon zu sehen. Matthias Dell war dabei, hat sich das angeschaut und ist jetzt im Studio. Hatte diese Show eigentlich irgendwas mit diesem heutigen Tag oder mit dieser US-Wahlwoche zu tun?
Na, über diese Begrüßung hinaus eigentlich nicht. Das war im Prinzip der einzige Bezug auf Gegenwart, Friedrich Merz kurz zu erwähnen und natürlich auch in Countys hinein zu zoomen, so wie das ja in den letzten Tagen bei diesen ganzen Wahlsendungen immer der Fall gewesen ist. Aber logischerweise war das auch nicht so, weil die Sendung natürlich vorher aufgezeichnet worden ist, auch unter Corona-Bedingungen produziert, also mit keinem Studiopublikum.
Und was war so dein erster Eindruck?
Ja, sehr interessant, muss man sagen, weil Böhmermann ja ein Großmeister damit ist, mit diesen Erwartungen zu spielen und gleichzeitig auch mit dem quasi, was Medien so ausmacht. Also Erwartungen in Medien zu schüren, um dann irgendwas damit anzufangen. Das hat er früher oft gemacht und hat er diesmal auch gemacht. Ich fand das im ersten Moment relativ durchschaubar, als eben in den letzten Tagen es so losging, einer Woche, dass er jetzt seine ganzen Social-Media-Kanäle abgeschaltet habe und auf Telegram gewechselt sei, diesen russischen Messenger-Dienst, der ja vor allen Dingen so für Rechtsextreme und Verschwörungsideologen zuständig ist und dass er da jetzt praktisch so eine selber dahin wechselt, um da auch irgendwie ja eben komische Botschaften abzusondern. Und dann merkt man aber, wie er das eben macht und dass das natürlich ein Move ist, der sehr stark an den Schlagersänger Michael Wendler erinnert.
Aha.
Und der kommt dann natürlich auch vor in der Problembeschreibung, wenn man es so nennen kann, die in der Sendung gemacht wurde.
Seit Corona steigt bei Telegram der richtig große Ballerballer-Karneval. Hunderttausende verkannte Großintellektuelle aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland GmbH haben sich schon dorthin verirrt. Der größte Denker ist er hier.
Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.
Naja, Deutschland hat eine Verfassung und ein Grundgesetz. Das wissen viele nicht.
Das wird noch mal ein bisschen armseliger, wenn man das sieht, wie dieser Wendler als auch einen Text vorliest, in dem das schon so falsch drin steht.
Ja, aber wozu diente das Ganze?
Naja, also man würde sagen, Stefan Raab hätte sich darüber klassisch beömmelt, hätte halt diese ganze Dämlichkeit des Wendlers da vorgeführt. Das macht Böhmermann in diesen Gags nebenher. Das ist ja so dieser Influencer-Style, den er sehr, sehr perfekt beherrscht. Also irgendwas Interessantes vorzutragen und trotzdem immer wieder Witze zwischendurch zu machen, damit es nicht langweilig wird. Aber was er wirklich hat, er hat ja so ein ernsthaftes Interesse an Aufklärung, an Information, an den ganzen alten Tugenden des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Das war auch bei diesem
Twitter-Buch. Und jetzt im Hauptprogramm.
Deswegen ist das für ihn auch so wichtig, glaube ich. Und es ist auch richtig, muss man sagen, weil der Clou ist, dass er dann irgendwann diese Verschwörungstriggerung, die er da auf Telegram probiert hat und so zu tun, als wäre er jetzt auch einer von denen, die nimmt er quasi insofern ernst, also dass er sagt, die ganzen Details sind Quatsch, aber es gibt eigentlich eine viel größere Verschwörung, nämlich die Wirklichkeit. Und da wechselt er dann interessanterweise in der Figur von Bill Gates hinüber in seine eigentliche Erzählung.
Hat Bill Gates gemeinsam mit der Fledermaus-Lobby das Coronavirus in einem chinesischen Labor gezüchtet, um uns heimlich Mikrochips in den Hypothalamus zu dremeln? Ich sag mal so.
I doubt it.
Aber Bill Gates ist tatsächlich seit vielen Jahren Teil einer großen Verschwörung. Und zwar völlig offen und völlig schamlos. Dieser Bill Gates ist, und jetzt Achtung, jetzt kommt's, dieser Bill Gates ist nämlich total reich.
Und das wird also so bedeutet mit so Verschwörungsgesten, aber gleichzeitig ist das die eigentliche Geschichte, dass er sich Leute anguckt, also er sagt, Ungleichheit ist eines der grundlegenden Probleme unserer Zeit, wird noch verschärft in der Pandemie und dann geht er Leute durch wie Bill Gates, Jeff Bezos in Deutschland, die Quants, die Stoschex und wie die alle heißen, diese ganzen großen Unternehmerfamilien und macht dann massiv da so eine Art Infosendung draus. Mhm.
Ja, was, in welche Rolle nimmt er da denn jetzt eigentlich ein? Ist er quasi der große Kapitalismuskritiker?
So systemisch würde ich sagen, wird es da noch nicht, aber es ist schon bemerkenswert, wie er in diesem wirklich super gebauten, sehr lustigen, unterhaltsamen und trotzdem informativen Monolog mit den ganzen Bezügen, es schafft doch ein System, also einen größeren Zusammenhang aufzumachen.
Das kann er.
Wo man auch merkt plötzlich, dass gewisse Meldungen, die wir ja selber hier manchmal auch vermelden oder haben, zum Beispiel eben die Familie Stoschek, die Milliardärin Julia Stoschek, die diese Kunstsammlung in Berlin hat, die dann droht wegzugehen, weil sie sich von der Stadt schlecht behandelt fühlt und weil der Mietpreis irgendwie zu hoch wird und sie doch so viel investiert hat. Und dann sagt Böhmermann in diesem ganzen Kontext irgendwie, es geht um eine Mieterhöhung auf 2,78 Euro pro Quadratmeter. Und dann merkt man erstmal, was für ein absurdes Verhältnis da ist und wie diese Milliardäre praktisch mit ihrem Geld Politik natürlich machen, wie sie sich Einfluss kaufen, wie sie mit Medien verbunden sind. Und das ist schon irgendwie eine Erzählung, die sehr, sehr klug ist und die eben dann eigentlich den Leuten bedeutet, es gibt was viel Schlimmeres als die Verschwörung, von denen ihr glaubt. Und das ist die Wirklichkeit, das ist die Ungleichheit, die ungerechte Welt in unserer Realität.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das klingt wie so eine Infosendung, aber das haben wir ja quasi auf ZDF Neo auch mit ihm erlebt. Hat er jetzt eigentlich im Hauptprogramm irgendwas anders gemacht? Hat er sich da einem anderen Publikum angenähert?
Nee, das hat er nicht gemacht. Er hat auch am Anfang sich so als quasi den Jugendlichen da begrüßt. Und er macht
ist
eigentlich
er ja
das,
auch nicht mehr.
Ist er ja auch nicht mehr, aber natürlich gemessen am ZDF dann irgendwie vielleicht schon noch. Mhm. Und er macht eigentlich das Gleiche wie vorher, aber es ist halt schon auf eine sehr, sehr kluge Weise. Es ist sehr auf der Höhe der Zeit. Es spielt mit diesen verschiedenen Medien und es hat auch so eine schöne Referenz an das alte öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil der Titel seiner Sendung ZDF Magazin gab es ja mal mit Gerhard Löwenthal. Das war damals eine politische Sendung. Man muss im Prinzip sagen, dass seine Form von Satire heute etwas sehr Politisches hat. Und da gibt es natürlich zwischendurch und anfangs so ein paar Prominente, die ihm Glück wünschen und so weiter oder auch nicht. Und am Ende gibt es dann noch einen Unterhaltungsakt mit Scooter.
Mit Scooter,
das ist natürlich auch so ein Gag, wo man merkt, er ist sehr clever darin, sich zu assoziieren, also Scooter zu haben, H.P. Baxter und dazu aber sein Tanzorchester mit klassischen Instrumenten.
Matthias Dell, über die neue ZDF-Show Royal wurde gerade ausgestrahlt, kann man sich nach Fazit aber auch noch in der Mediathek anschauen. Dankeschön.
Bitte sehr.
Das Jazzfest Berlin findet in diesem Jahr natürlich auch digital statt, aber das kann ja vieles heißen und in diesem Fall bedeutet es, es wird live gespielt und zwar aus mehreren Städten, allerdings ohne Live-Publikum.
Wir planen ja das Jazzfest seit März hybrid, sprich digital und auch live. Wir haben bis zuletzt haben wir gehofft, dass all unsere 27 Produktionen und Konzerte in den insgesamt 8 Städten auch vor Publikum stattfinden können. Aber wir hatten von Anfang an geplant, unser Festival auf jeden Fall auch audiovisuell anzubieten.
Die künstlerische Leiterin des Jazzfests, Nadine Deventer. Über die audiovisuellen Elemente sprechen wir gleich. Tobi Müller ist im Studio, hat viele Stunden mit dem Kopfhörer auf den Ohren vor dem Rechner gesessen. Was läuft denn da jetzt gerade auf dem Jazzfest?
Ja, im Moment wäre ich eigentlich am liebsten selber gerade drin im Konzert und würde noch zuhören und wäre dann ganz durchgeschüttelt jetzt bei Ihnen im Studio, Marietta Schwarz. Aber jetzt läuft eigentlich gerade noch eine, wie soll man sagen, eine Überschreibung, eine Interpretation eines Albums eines Berliner Künstler, der aus Schweden kommt, wie so viele, gibt ja ganz viele Expats in Berlin, das ist auch immer wieder Thema am Jazzfest. Da heißt Otti Sanzio und seine Platte heißt Why Otis, die wird aber interpretiert gerade von Dan Nichols an den Keyboards und Ludwig Wandinger an dem Schlagzeug und am Sampling, die interpretieren das in eine aktuelle Platte. Und das ist so eine Platte, die eigentlich ganz typisch ist für die Berliner Expat-Szene. Das groovt so ein bisschen, ist aber trotzdem sehr frei, ist manchmal zart und dann geht es wieder ein bisschen elegischere Sachen über. Und das sind Saxophonisten. Da hören wir mal kurz rein, wie das Original klingt. Am Anfang hätten sie wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass es Jazz ist, wie es angefangen
hat. Auch nicht Saxophon, aber das war auch nicht am Anfang.
Ich glaube schon, das war vom Saxophon gesteuert mit MIDI-Technologie, heißt das, die Keyboards. Kann mich aber auch täuschen, das weiß man nie so genau. Heute ging es dann doch deutlich ruppiger zur Sache bei Dan Nichols und Ludwig Wandinger, aber das war das Original. Berlin ist ja auch immer ein wichtiger Standpunkt dieses Festivals.
Mhm. Aber jetzt mal zu diesen erwähnten audiovisuellen Elementen. Was hat man sich denn da vorzustellen?
Na, das Jazzfest wird so ein bisschen zum Fernsehen eigentlich. Ne? Die haben die Konzertorte im Wedding, im Silent Green Kulturquartier heißt es, umgebaut. Das sind ja nicht ein Festspielen, das wäre viel zu groß für die, das Haus der Berliner Festspiele.
Das ist ein ehemaliges Krematorium. Ne?
Ganz genau, ja. Das große Theater, das bringt jetzt nichts, da nicht vor Publikum zu spielen. Das sieht ein bisschen aus wie Fernsehen. Es ist auch moderiert zwischendrin, was ich ganz gut finde. Könnte man auch sonst machen beim Jazzfestival eigentlich. Da hört man die MusikerInnen so ein bisschen über ihre Arbeit mal erzählen zwischendrin. Erfährt ein bisschen mehr über die Musik. Das machen sie nur sehr bedingt. Das sieht dann doch ein bisschen unterschiedlich aus, denn New Yorker Kollege Nate Chinen macht das doch sehr viel professioneller als die Festivalleiterin hier in Berlin. Es ist einfach auch nicht ihr Job, ne? Aber das knirscht dann doch ziemlich gewaltig und es geht auch sehr oft dann immer, warum sind Sie in Berlin? Berlin ist so toll. Das kennen wir ein bisschen von den Expats hier in Berlin. Das klingt dann wie vor 20 Jahren, arm, aber sexy, nur auf Englisch. Dann nochmal wiederholt. Das hat mich ein bisschen irritiert nach 2 Tagen, dass Berlin immer so wahnsinnig weit vorne ist als Thema. Aber es ist toll gefilmt. Es klingt auch auf dem Kopfhörer tatsächlich gut und interessant. im audiovisuellen Sinn ist auch die Programmschiene Offstages. Das sind eigentlich 9 Videos, das sind Kunstarbeiten eigentlich. Das hat mit abgefilmtem Jazz gar nichts mehr zu tun, wo dann Leute wie Metana Roberts, Jason Moran, der auch schon ein paar Mal im Festival war, der sehr politische Arbeiten immer macht, New Yorker Pianist, oder auch das Berliner Kim Collective, den leeren Saal der Berliner Festspiele so in einen postapokalyptischen Tatort umbauen, als würden da Leichen liegen oder man weiß es nicht genau, was ist das Verbrechen? Wahrscheinlich die Versammlung von Menschen, die man jetzt hier rekonstruiert. Und das sind tatsächlich, wie soll ich sagen, sehr neue Erweiterungen. Jazz war schon immer auch Bild und war schon immer auch Gesellschaft, aber hier wird es nochmal anders quasi mit dem pandemischen digitalen Treiber, wenn man so möchte, umgesetzt. Das lohnt sich wirklich hinzugucken.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Berlin ist da ganz weit vorne. Jetzt ist es natürlich auch das Jazzfest Berlin, ne?
Ja.
Aber eine andere Stadt, die da weit vorne zu sein scheint, ist ja auch New York, ne?
Das ist richtig. Das war natürlich schon immer, das liegt ein bisschen in der Tradition des Jazzfestes, diese transatlantische Jazzbrücke, wenn man möchte, von der Avantgarde Europas zu insbesondere eher dezidiert politischen afroamerikanischen Musiken. Und da liegt New York natürlich auf der Hand. Im letzten Jahr war es Chicago, dass man das so macht. Aber da hat man wirklich sehr eindrückliche Sachen gehört gerade. Zum Beispiel heute nachmittags, fing schon um 4, glaube ich, um 16 Uhr an, Lakeisha Benjamin, die John Coltrane nachspielt, oder mit Lonnie Plaxico am Bass, einem sehr altgedienten Musiker dieser Szene, oder auch Ann Weber, Septett, auch eine Tenoristin wie Benjamin Coltrane, klar, Tenorsaxophon, die so ein bisschen notierte neue Musik mit Improvisation verschränkt. Und selbst im Stream, und das ist wirklich irre, also kommt diese Dringlichkeit schon rüber, dass man wieder mal spielen kann, wieder mal spielen zu müssen, selbst ohne Publikum sieht man das. Und das kann man auch in der Mediathek nachgucken bei Arte Concerts oder auch auf der Seite der Berliner Festspiele. Das ist wirklich verblüffend. Mhm. Also die Leute zu sehen, gerade aus New York, die nochmal einen härteren Lockdown hinter sich hatten und mal ganz anders gebeutelt waren, aus verschiedenen Gründen natürlich, die jetzt da zu sehen, das ist nun mal ein anderer Schnack.
Klingt die Musik aus New York tatsächlich anders als die aus Berlin?
Ja, ja. Es ist zum einen eine komische Verschränkung. Aus einerseits ist da sehr viel neue Musik eingegangen in diese New Yorker Jazz-Szene. Zum anderen hat sie natürlich einfach so handwerklich nochmal ein bisschen ein traditionelleres Niveau. Ich bin ja am Gestikulieren wie wild mit meinen Händen, schmeiß schon fast das Mikrofon um. Ich bin wirklich enthusiasmiert von diesen Konzerten. Und ja, es ist, man kommt da so ein bisschen in grenzesoterische Bereiche, wie oft bei der Musik, ne? Dass ich jetzt sage, man spürt diese Dringlichkeit, aber den Leuten zuzuhören, wie sie darüber sprechen und zu sehen, wie sie einfach nach 6, 7 Monaten zum ersten Mal wieder auftreten mit so wahnsinnigen Gruppen, die sie da haben. Das ist schon irre und sind noch nicht mal die großen Namen. Das Festival setzt eigentlich nicht auf die großen Namen, sondern auf viele wiederkehrende Leute, die sie ihr verpflichtet haben, und setzt das Geld da auch als KünstlerInnenhilfe ein. Das muss man schon ganz konkret auch sehen und natürlich in die technische Umsetzung, und die ist schon gut.
Mhm. Bis Sonntag ist noch was zu sehen. Gibt es da noch Highlights?
Es gibt Highlights, ganz viele eigentlich. Ich würde wirklich auf das Archiv verweisen, dieser neuen Videoarbeit. Die sollte man sich mal angucken, sind auch lange da. Aber ganz wichtig ist die Band Pozza Lozza Ex Large von der Berliner Alto-Saxophonistin Silke Eberhardt, die neue Komposition von Henry Threadgill spielt. Auch das eine lange Tradition des Jazzfestes als transatlantische Brücke. Zum dritten Mal hintereinander erhält mit Threadgill ein Mitglied der legendären Association for the Advancement of Creative Musicians, AACM, 1965 in Chicago gegründet. Eine wichtige Plattform des Festivals. Das ist eine Auftragsarbeit, morgen Abend ab 10 im Stream, Silke Eberhardt und Pozza Lozza mit Henry Threadgill.
Ein enthusiastischer Tobi Müller über das Jazzfest Berlin. 56. Ausgabe, ausgestrahlt aus dem Silent Green, aber auch aus anderen Orten, wie wir gehört haben. Die Empfehlungen haben Sie auch gehört. Bis Sonntag gibt es also noch Konzerte. Und von den durstigen Musikern, die endlich mal wieder auf der Bühne stehen dürfen, wenn auch ohne Publikum, zu der Diskussion um die Bedeutung von Kultur in Corona-Zeiten, die morgen in den Feuilletons auch wieder eine große Rolle spielt. Gelesen hat sie Burkhard Müller-Ulrich.
Der Spiegel hat eine Kulturredaktion, in der sogar geträumt werden darf. Und dieser Traum liest sich so. Kultur könnte so präsent, so lebenswichtig sein, dass künftige Politiker eher die Fabriken, Büros und Werkstätten herunterfahren, Fleischfabriken schließen und die Lufthansa und die Bahn in die Pause schicken und statt eines geistigen Lockdowns dem Land ein durch Arbeitsmilliarden finanziertes, hygienisch verantwortliches, kollektives High der Inspiration und Seelsorge in Museen, Theatern und Kinos gönnen. Das kollektive Hai, das aus diesem Artikel spricht, an dem nicht weniger als 6 Autoren mitgestrickt haben, läuft auf die Forderung hinaus, den Kulturbetrieb als mindestens so systemrelevant zu betrachten wie die anderen erwähnten Infrastrukturbereiche und unter dem Regime der Corona-Maßnahmen die Künstler und Kunstmanager, Kunstveranstalter und Kunstverbreiter mit einem Sonderstatus zu versehen. Dafür werden die Geigerin Mona Seebohm, der Theaterbesitzer Dieter Hallervorden, die Museumsdirektorin Nicole Fritz sowie der Popsänger Herbert Grönemeyer ins Feld geführt, der neben allen staatlichen Hilfszahlungen auch eine Sonderabgabe für Reiche verlangt. Alle finden es eine Zumutung, dass nicht sehr viel mehr Geld sehr viel schneller an die Künstlerinnen und Künstler fließt, bei denen es sich doch um, so wörtlich, wesentliche Stützen der Gesellschaft handle. Und der Hamburger Kultursenator Brosda wird mit dem Satz zitiert: Wir dürfen kein Vertrauen verspielen, denn wir brauchen die Künstlerinnen und Kreativen bei der Bewältigung der Krise. Nach so viel staatstragendem Trommelwirbel fragt der Spiegel plötzlich und gleichsam hinterrücks: Was passiert eigentlich, wenn die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung noch länger anhalten? Sind wir dann auf dem Weg zu einer vollständig staatlich finanzierten Kulturlandschaft mit Künstlerinnen und Künstlern als Beamten? Die Frage steht da, wird aber weder beantwortet noch weiter bearbeitet. Vielleicht jedoch werden die Künstlerinnen und Kreativen bei der Bewältigung der Krise gar nicht so dringend gebraucht, denn die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die Philosophin und Medizinerin Alena Büchs, erklärt im Interview mit der Welt, dass wir erstaunlich resilient sind. Suizide seien bis jetzt nicht angestiegen, auch Depressivität nicht, und wir müssen vielleicht auf bestimmte Elemente der Lebensfreude verzichten, aber wir verändern unser Menschenbild nicht. Offensichtlich ist zumindest die Dame selber ziemlich resilient. Sie betet alle Maßnahmen herunter und hat nur einen Wunsch, dass sie uns so in Fleisch und Blut übergehen, dass sie nicht mehr als Zumutung mit Grundrechtsqualität wahrgenommen werden. Zum Schluss noch eine Runde Schach mit Paul Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schach ist ja in der Ära von Corona auch problematisch geworden, jedenfalls im direkten Gegenübersitzen am Brett. Dafür hat die Pandemie die seit 2 Jahrzehnten sich entfaltende Welt des Online-Schachs drastisch verändert. Der intellektuellen Sport wurde popularisiert, kommerzialisiert, ja vulgarisiert. Im Internet ist es ein Bezirk der Gamerwelt geworden, wo gezockt und aufgrund steigender Einsätze auch mit Computerhilfe getäuscht wird, wie Ingendey berichtet. Obwohl an der perfekten Überwachungssoftware gearbeitet wird, die komplette Zimmer im Blick behält oder gar die Augenbewegungen der Spieler misst, um den schrägen Blick auf einen verbotenen Bildschirm zu erhaschen, ist vollständige Kontrolle vorläufig illusionär, erst recht im Breitensport. Nur aus unnatürlich brillanten Zügen, die dem Ranking eines Spielers widersprechen, oder einem auffällig genialen strategischen Spielverhalten lässt sich ablesen, dass einer betrügt. Außerdem verführt das elektronische Schach auf Distanz zum Tempospiel. Den 5-fachen amerikanischen Meister Hiroki Nakamura bezeichnet Ingendey als Corona-Krisengewinnler par excellence, weil er in Kürzestformaten brilliert. Partien, die 5 Stunden dauern, sind lächerlich, sagt Nakamura. Presseschauen übrigens auch, deswegen fassen wir uns deutlich kürzer.
Das war die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.